Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Hilferufe auf See. Die lange Nacht über die Telegraphisten der Meere. Eine Sendung von Peter Kirsten.
Gab es schon einmal einen in aller Welt hochgeachteten Beruf, der von heute auf morgen sang- und klanglos, gewiss nicht schmerzlos, von der Bildfläche verschwand? Aber was heißt Bildfläche? Genauer muss man sagen, verschwunden vom Meer. Und zwar nicht von irgendeinem, sondern von allen Meeren dieser Erde, vom stillen Ozean bis zum Roten Meer, vom stürmischen Atlantik bis zur Ostsee. Auf allen diesen Meeren waren die Seefunker ein Jahrhundert lang mit ihren Schiffen unterwegs und zu Hause. Diese Telegraphisten der Meere, die mit der Morsetaste von ihrem Funkraum aus ein unsichtbares Band zur Heimat, zu den Küstenfunkstellen und zu anderen Schiffen knüpften, verschwanden in den 90er Jahren für immer. Die Ehre, das Ansehen seines Berufsstandes begründet zu haben, gebührt diesem Mann, dem 24-jährigen Seefunker Jack Binns, über den zu seiner Zeit sogar ein populärer Song kursierte. Am 23. Januar 1909 um 5.30 Uhr morgens, einen Tag nach Abfahrt von New York, kollidierte sein Schiff mit einem italienischen Dampfer und begann zu sinken. Über 700 Passagiere und Besatzungsmitglieder schienen dem Untergang geweiht.
Das Motorschiff Republik, also ein Passagierschiff, stieß mit der Florida zusammen, in Nähe von Nantucket-Feuerschiff, 150 Seemeilen vor der amerikanischen Ostküste. Und der Funkoffizier Jack Binns, der auf dieser Republik war, nutzte seine Funktelegrafieanlage, um zunächst einmal Hilfe herbeizuholen. Das gelang nicht gleich, weil es sehr neblig war. Man konnte die Republik nicht finden, die Position war ungenau. Man hat dann die Morsezeichen gepeilt von anderen Schiffen und ist dann auf diesem Morse-Korridor praktisch zu dem Schiff hingefahren, hat dann in einer dramatischen Rettungsaktion bei ganz schlechtem Wetter alle Passagiere und Besatzungsmitglieder retten können. Die Florida ist dann mit eigener Kraft sogar noch in den Hafen gekommen. Die Republik ist gesunken. Der Jack Binns hat natürlich auch mit den Küstenfunkstellen gearbeitet, hat den Küstenfunkstellen einen stündlichen Lagebericht übermittelt und die Küstenfunkstellen haben das an die New Yorker Zeitungen übersandt. Am nächsten Morgen stand also, die Republik sinkt. Und da wurde dann in den Zeitungen über die aktuellen Ereignisse berichtet, die da mehrere hundert Seemeilen auf See im Moment passierten. Und die Menschen fragten sich, wie ist das möglich?
Diese Geschichte gehört zusammen mit der Titanic-Katastrophe zum Gründungsmythos des telegrafischen Jahrhunderts auf See. Und wie Kai Gorczewski kann sie wohl jeder Seefunker der späteren Generationen so oder so erzählen. Zum ersten Mal war mit Hilfe der drahtlosen Telegrafie der Notruf eines Schiffes in die Welt hinausgesendet und der Öffentlichkeit die Möglichkeiten dieser neuen Funktechnik vor Augen geführt worden. Eines der zu Hilfe eilenden Schiffe, die Baltic, wie die Republic auch ein Passagierdampfer der White Star Line, war auf einer Zickzackfahrt im Nebel zu den beiden havarierten Schiffen gelangt. Später hatte sich der Nebel zwar gelichtet, aber das Wetter schlug um. In dieser gefährlichen Lage entschloss sich der Kapitän der Baltic, Passagiere und Besatzungen der beiden beschädigten Schiffe zu übernehmen. In einer großen Rettungsaktion wurden insgesamt 1242 Menschen übergesetzt. Um Mitternacht des Unglückstages war die Aktion abgeschlossen und schon am darauffolgenden Morgen, in der Ausgabe vom 24. Januar, brachte die New York Times einen Artikel mit der Schlagzeile »Liner Republic Rammed at Sea«, in dem diese Ereignisse auf See minutiös nachzulesen waren. Den Marconi-Funker Jack Binns feierte man als »Wireless Hero«. Es gibt Fotografien, die ihn zusammen mit dem Bürgermeister New Yorks während eines ehrenvollen Festumzugs in den Straßen der Stadt zeigen. Man war begeistert und ahnte kaum, dass das Glück dem Wireless Operator nicht immer beschieden sein würde. Jack Binns berichtete 4 Tage nach dem Schiffsunglück in einem Beitrag für die New York Times noch einmal selbst von dem ganzen Geschehen. Der als bescheiden beschriebene junge Funker schilderte den frühen Morgen des Unglückstages so.
5 Minuten nach der Kollision ging das Licht auf dem ganzen Schiff aus und wir befanden uns alle in totaler Dunkelheit. Die gestoppten Dynamos behinderten die Reichweite unserer Station stark, aber die Akkumulatoren waren im guten Zustand. Und so sendete ich sofort das CQD-Signal, das den umliegenden Schiffen die Gefahr unserer Lage ankündigen sollte. In diesem Augenblick kam der Kapitän Stewart von der Brücke zu mir und lotste mich durch die Trümmer. Ich berichtete dem Kapitän, dass mit meiner Funkanlage alles in Ordnung sei, und er beeilte sich, die Passagiere, mutig, aber ängstlich waren sie, mit diesen tröstlichen paar Neuigkeiten zu beruhigen. Dies getan, ging ich sofort in meine Kabine zurück und hatte das Glück, die Aufmerksamkeit unserer Station in Sconset auf Nantucket Island zu erlangen. Dies war die Nachricht, die ich dem Funker dort schickte. Republic. Wir sind schiffbrüchig. Halten Sie sich bereit für die Nachricht des Kapitäns. Die Nachricht, die sofort zurückgesendet wurde, lautete: In Ordnung, Old Man. Wo sind Sie? Kapitän Sealby schickte mir dann folgende Nachricht zur Übermittlung: Republic, von einem unbekannten Dampfer gerammt. 26 Meilen südwestlich von Nantucket Feuerschiff. Benötigen dringend sofortige Hilfe. Aber keine Gefahr für Leben. Ich arbeitete jetzt unter extremen Schwierigkeiten. Es war sehr dunkel. Ich hatte unglücklicherweise den Hebel meiner Morse-Taste zerbrochen, als das Licht gerade ausgegangen war. Aber schließlich klappte alles, indem ich den gebrochenen Hebel mit der einen Hand hielt und mit der anderen sendete.
Hast du hier hinten Fotos? 2 Fotos? Ich glaube, das ist der Funker von der Titanic da oben, Philips.
Ja. Genau.
Das ist der Funker von der Titanic und der Funker Jack Binns heißt der. Das gab noch einen anderen ganz großen Seenotfall auch in der Nähe von New York. Und da war er der Funker, der nachher nur noch mit der Batterie gesendet hat. Aber der hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass alle gerettet wurden auch, ne, die ganzen Passagiere. Und ich habe die Bilder genommen zur Erinnerung, weil das sind so die ersten Pioniere gewesen. Ne?
Heute sind, wie Rolf Marschner, die meisten Funkoffiziere schon lange im Ruhestand. Einige der Jüngeren, für die beim Abschied das Seniorendasein noch nicht in Frage kam, haben den Beruf gewechselt und sind an Land untergekommen. Auch war nicht jeder bis zum Ende als Funkoffizier tätig. Die normale Fluktuation gab es auch in diesem Bereich. Aber fast alle der heutigen Veteranen sind ihrem einstigen Lebensberuf verbunden geblieben.
Was ist das jetzt?
Wittenberg ist das. QTH. Sein Ort, wo er wohnt.
Wann hast du angefangen mit diesem Amateurfunk?
Ja, 94, als ich ausscheiden musste. Da habe ich dann mit dem Amateurfunk angefangen, um ja eine Beschäftigung zu haben, nicht? Dann musste ja irgendetwas tun, nicht? Und ich mache natürlich jetzt hauptsächlich Telegrafie. Das das liegt mir am meisten. 500 Kilohertz wird an sich nicht mehr benutzt, aber neuerdings darf Amateurfunk auch mit Sondergenehmigung, das sind spezielle Stationen, die das machen dürfen, zu Experimentierzwecken auf dem Mittelwellenbereich senden. Und das wird auch getätigt. In allen Ländern der Erde werden so vereinzelt Genehmigungen ausgegeben. In Amerika sind die meisten, aber auch in Europa werden etliche ausgegeben. Und die arbeiten dann ein bisschen oberhalb von 500 kHz oder ein bisschen unterhalb von 500 kHz.
Heinz Müller ist 36 Jahre zur See gefahren, auch auf der legendären München der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, die im Dezember 1978 unter dramatischen Umständen sank. Man findet sich in Vereinen zusammen, ist Teil der internationalen Gemeinde der Amateurfunker geworden, schreibt Artikel und Bücher und nutzt natürlich Computer und Internet.
Where's old stations never die als Anfang.
Oh Gott, was?
Ja, das ist Soul Music.
Das ist doch die Titanic-Musik.
Silvester Föcking stand lange Jahre bei der traditionsreichen Bremer Reederei Hansa als Funkoffizier im Dienst. Walter Baumann bei einer schweizerischen Reederei. Auch das Binnenland Schweiz besitzt eine beachtliche Hochseehandelsflotte.
Ja, jetzt bist du ruhig. Wo bist du denn jetzt nicht ruhig?
Was hieß das?
Old Stations never die.
Alte Stationen sterben nie.
Das ist so ein MIDI-File, den kann man elektronisch erzeugen.
Die Veteranen des Seefunks treffen sich, so scheint es, eher selten. Es ist wohl wie damals im aktiven Berufsleben, als man dem Kollegen von nebenan, vom anderen Schiff, kaum persönlich begegnete, aber dafür umso lieber den elektronischen Informationsaustausch nutzte. Heute natürlich E-Mails inklusive.
Mir hat ein Amateurfunker, der auch an meinem Buch als Lektor mitgearbeitet hat, ganz stolz berichtet, dass er den nachgemachten Titanic-SOS-Ruf auf 500 Kilohertz von einem Kollegen empfangen hat. Also ein Kollege hat diesen nachgemachten SOS-Ruf auf 500 Kilohertz ausgesendet und er hat den 400 Kilometer entfernt empfangen und berichtete mir ganz stolz. Und da ist mir ein Messer in der Tasche aufgegangen. Habe ich gesagt, kann doch wohl nicht wahr sein. Mit sowas spielt man nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weil der 500 Kilohertz nicht mehr benutzt wird, habe ich dafür einen Aufruf auf meiner Seite gesagt, Finger weg von 500 Kilohertz. 500 Kilohertz soll als Silent Memory weltweit akzeptiert werden. Also wie ein Kulturdenkmal behandelt wird. Dass da keiner mehr drauf sendet, weil diese 500 Kilohertz ein Jahrhundert lang auch während der Kriege immer geachtet wurde von allen Nationen der Welt.
Die Mittelwelle 500 Kilohertz, das war die legendäre Anruf- und Seenotfrequenz. Auf ihr meldeten sich alle Telegrafisten der Welt, wenn sie auf der Mittelwelle arbeiteten und ein Telegramm versenden wollten mit Grüßen eines Passagiers oder eines Besatzungsmitglieds an die Verwandten zu Hause oder mit Nachrichten des Kapitäns an seine Reederei. Oder wenn sie ein Telegramm aufnehmen mussten von zu Hause, in dem die frohe Botschaft verkündet wurde, dass ein kleiner Junge zur Welt gekommen ist. Aber diese 500 Kilohertz waren auch der Schauplatz von beklemmenden Tragödien und großer Solidarität, wenn der SOS-Ruf eines Schiffes erklang. Dann unterblieben auf einen Schlag alle kommerziellen Aktionen und die Morsezeichen dienten nur noch einer Aufgabe, der Rettung von Leben.
Ich persönlich sage, dass es wirklich schade wäre, wenn, auch wenn ich schon lange weg bin, die Telegrafie eines Tages verschwinden würde. Es sind natürlich einige positive Ansätze da. Gerade in England nimmt die Anzahl von Telegrafie-Lernenden zu. Aber üben die dieses Telegrafiewissen, wenden die das an später? Wir haben ja Unterrichtsstufen für Junge. Und das ist nicht einfach. Wenn ich einem Jungen sage, siehst du, ich mache jeden Tag Kontakt mit Australien, dann sagt er, und ich drücke auf den Knopf im Computer, dann bin ich auch in Australien. Aber es ist dieses Geheimnisvolle, dass halt die Telegrafie immer noch so wie eine Aura umgibt.
Aber jetzt ist die Idee gekommen, ich weiß gar nicht woher, auf jeden Fall die Telegrafie als Weltkulturerbe darzustellen, genau wie der Tango und Telegrafie sind auch was Einmaliges gewesen. Und da kämpfen jetzt einige für.
Die moderne Kommunikations- und Satellitentechnik hat in den 90er Jahren die Telegrafie weltweit abgelöst. Vom stillen Ozean aus wurde via Satellit mit der Heimat kommuniziert. Auch für die Schiffssicherheit und die Rettung von Leben war seitens der neuen Technik bestens gesorgt. Der von Samuel Morse erfundene spezielle Code, das Punkt-Strich-System, blieb deshalb so lange erfolgreich, weil die rhythmischen Töne trotz atmosphärischer Störungen und schwacher Signale über weite Strecken für den Funker wahrnehmbar blieben. Das erlaubte auf der Kurzwelle eine Kommunikation über Kontinente und Meere hinweg. Diesen Vorzug brauchte es nicht mehr. Fast unbemerkt von der öffentlichen Aufmerksamkeit und schnell ging die Ablösung vor sich. Hoffnungen mussten begraben werden.
Wir haben ja bis in die 90er Jahre in Warnemünde und in Wustrow, also an der Seefahrtsschule hier Warnemünde-Wustrow, noch Funkoffiziere ausgebildet, in der Auffassung, dass wenn wir auch nicht mehr den tätigen Funkoffizier an Bord brauchen, denn doch aber den Elektroniker. Das hat sich ja danach ja doch mehr oder weniger erledigt, auch mit der Wende, mit der politischen Wende. Und nach dieser Wende hat man also doch feststellen müssen, dass es sehr um die Einsparung von menschlicher Arbeitskraft ging und mehr darauf orientiert wurde, dass die Technik die Arbeit des Funkoffiziers übernimmt.
Der erworbene Abschluss nannte sich korrekt nicht mehr Funkoffizier, sondern Ingenieur für Seefunk. Kai Gottschewski fuhr viele Jahre als Funkoffizier bei der deutschen Seereederei Rostock und lehrte später als Dozent an der Seefahrtsschule der DDR. Alles Vergangenheit? Die Veteranen des Seefunks wollen dem Sog des Vergessens etwas entgegensetzen. So. Oder so. Oder so.
Ich begrüße Sie im Schifffahrtsmuseum zu unserer Donnerstagsnachmittagsrunde. Liebe Seefunker, die sich jetzt heute erinnern, nein, nur heute, Sie haben sich erinnert. Und Herr Gottschewski hat eine Gruppe von Kollegen zusammen geholt und diese Kollegen haben dann ihre Erlebnisse als Seefunker, als Offiziere, als Mitarbeiter von Rügenradio und zu Papier gebracht.
Ort des Geschehens ist der im Rostocker Stadtteil Schmal gelegene Igerpark. Dort, gegenüber dem Überseehafen, hat an der Warnow das Museumsschiff Frieden festgemacht. Ein unter Kennern genanntes Typ-4-Schiff, das hier noch in seiner ganzen ästhetischen Pracht der Schiffsbautechnik der 50er, 60er Jahre zu bewundern ist. Einst stand es unter dem Namen Dresden im Dienst der deutschen Seereederei Rostock. Die Aufbauten auf dem Vorschiff und Achtern, dazwischen die Ladeluken und die vier hohen Masten für die Ladekräne, weisen es als gutes altes Frachtschiff aus, das noch dem Grundsatz Eile mit Weile folgen durfte. Das Museumsschiff ist Sitz des Rostocker Vereins Seefunk FX Intern, der Veteranen der deutschen Seereederei der DDR, von Rügenradio und der Fischereiflotte. Es gibt einen richtigen alten Funkraum, und wenn eine lange Nacht der Museen im Kalender ansteht, wird die Telegrafie noch einmal lebendig. Immerhin 20 Funkdiplome konnten nach absolvierter Morseprüfung an Kinder übergeben werden. Silvester Föcking hat das drohende Vergessen seines Berufsstandes auf andere Weise umgetrieben.
Kurz vor Jahrtausendwende, da habe ich meine Homepage begonnen. Das war 98 oder 99. Und da habe ich ja die ganzen akustischen Aufnahmen von Tonbandgeräten runtergelesen, um die zu bearbeiten für meine Seite. Und da sind mir dann Wetterberichte, Eiswarnungen, SOS-Meldungen, nautische Warnnachrichten, so sind mir dann aufgefallen, habe ich gesagt, sind ja eigentlich zu schade, dass man die verliert, dass sie weg sind. Und dann habe ich die mir gesammelt und habe dann eine CD gemacht, erst eine, und dann hatte ich aber so viel, dann habe ich noch eine zweite, also eine Doppel-CD gemacht. Und die habe ich dann bei der Seefunkkameradschaft beim Jahrestreffen vorgestellt.
Die Seefunkkameradschaft ist der Verein der Funkoffiziere der alten Bundesrepublik mit Sitz in Bremen.
Dann habe ich die CDs da fertig gemacht. Ich habe manche Tage lang, vielleicht 10 oder 15 CDs verschickt. Und da kamen dann die Briefe und Antworten dann zurück von den Funkern. Sagt, Mensch, als wir die gehört haben, da ging uns das Herz wieder über. Und da kamen die ganzen Erinnerungen wieder auf. Und von früher, wenn wir da die Küstenfunkstationen gehört haben, die Rufzeichen, da habe ich gesagt, dann schickt mir doch mal eure Erinnerungen. Und dann haben wir die so gesammelt mit dem Rolf Marschner zusammen. Der hat auch die Leute immer aktiviert. Auch wir waren ja mittlerweile schon Amateurfunker. Und hat sie dann immer animiert, Geschichten zu schicken. Ja, und dann ist dann dieses Buch entstanden. Das habe ich dann zum 50. Jubiläum der Seefunkkameradschaft 2002, glaube ich, war das, vorgestellt. Ja, und jetzt läuft beides noch. CDs habe ich mittlerweile weltweit über 950 verschickt und das Buch fast 700 Mal. Und da kommen immer wieder Anfragen, die das auf meiner Homepage dann entdecken oder von anderen Kollegen hören.
Sparks, What's Going On heißt der Titel dieser Sammlung heiterer, komischer, aber auch ernster Erlebnisse, die 2002 so entstand. Neben Silvester Föcking haben Rolf Marschner und Hans Polak dafür Zeit und Nerven investiert und Funker aus fast der gesamten Europäischen Union zum Schreiben bewegt, aber auch aus Amerika, dem fernen Neuseeland, Australien, Japan und aus Osteuropa kamen Geschichten. Es sind für alle Beteiligten liebenswerte Mosaiksteine, mit denen ein Bild des vergangenen Seefunks zusammengetragen und festgehalten wird.
Ich habe da oben, kannst du meine ganzen Hörkassetten sehen. Ich habe 5 Jahre, bevor die Küstenfunkstellen Schluss machten, habe ich angefangen, Aufnahmen zu machen. Ich hatte 2 ganz große Seefunkempfänger. Und ich habe wirklich fast alle Küstenfunkstellen der Erde, irgendwas. Und wenn es nur das Rufzeichen ist oder die Schleife, die die immer aussendeten. Und da habe ich natürlich dann nachher gedacht, ich sammle Dringlichkeitsmeldungen, Sicherheitsmeldungen und auch Seenotmeldungen. Ne? Bloß im Normalfall ist es ja so, ein Seenotfall kann ja Stunden dauern und so lange gehen die Kassetten nicht. Ne? Dann müsste man immer wechseln.
Rolf Marschner ist wie Silvester Föcking auch ein alter Hansa-Funker. Über 10 Jahre fuhr er bei der Bremer Reederei. Küstenfunkstellen. Kein Telegraphist der Meere hätte seinen Dienst ausüben können ohne diese Küstenfunkstellen. Sie waren der Anlaufpunkt, sozusagen die Vermittlungsstelle für die Telegramme zum Festland. Und zugleich trugen sie für ein festgelegtes Seegebiet die Verantwortung, wichtige Informationen für die Schifffahrt bekannt zu machen. Auch in Seenotfällen übernahmen Küstenfunkstellen oft die Leitung. Das Ende der Telegraphie auf See war auch ihr Ende.
Wir sind dabei zu versuchen, das gibt ja die VO Funk und die kommt ja nach jeder Weltfunkkonferenz neu heraus. Und da wollen wir versuchen, dass bei 500 Kilohertz eine Fußnote gemacht wird, worin geschrieben steht, dass die Frequenz 500 Kilohertz die ehemalige Seenotfrequenz ist, auf der Tausende von Menschenleben gerettet worden sind. Wir wollen nur eine Fußnote. Das stört kein anderes Land. Das stört keine Tätigkeit, die irgendwann mal auf dieser Frequenz stattfindet. Das ist nur, dass man die Note da reinsetzt. Aber dafür muss man kämpfen und kämpfen und kämpfen.
Viele Jahrhunderte lang lebte ein Seemann mit dem fast selbstverständlichen Wissen, dass er ein existenzielles Wagnis eingeht, wenn er mit dem Schiff auf das Meer hinausfährt. Seefahrt bedeutete, für den ungleichen Kampf gegen die Elemente, gegen Sturm, Orkan und Wellen gewappnet und auch gegenüber diesen Urgewalten unterlegen zu sein. Schiffe gingen verloren und Menschen riefen auf hoher See nach Hilfe, ohne dass es außer dem Himmel einen Zeugen gegeben hätte. Der Fortschritt hat die Schiffe schneller und größer gemacht, aber die Gefährdungen und die Einsamkeit blieben. Mit Anbruch des vergangenen Jahrhunderts wurde den Seeleuten ein neuer Mann an die Seite gestellt, der Telegraphist, der Bordfunker, der Funkoffizier, wie er im Lauf der Jahre abwechselnd hieß. Einer, der die einsame Not beim Schiffbruch überwinden und lebensrettende Hilfe herbeirufen konnte. Der Fortschrittsglaube gebar zur gleichen Zeit den fatalen Mythos von der Unsinkbarkeit der neuen großen Dampfschiffe, die nun die Meere befuhren. Der Schriftsteller Joseph Conrad, der seine Erfahrungen als Seemann noch im 19. Jahrhundert gesammelt hatte, wetterte damals gegen diese Überhebung. Auch wenn das selbstverschuldete Unglück der Costa Concordia vor der kleinen italienischen Insel Giglio eher wie eine Karikatur großer Schiffskatastrophen anmutet, lässt es doch ahnen, dass Unsinkbarkeit ein Mythos blieb. Das 20. Jahrhundert hatte die technischen Mittel zur Rettung vervollkommnet, es hatte aber auch die Tragweite von Katastrophen und Schiffsuntergängen erhöht. Dem Funkoffizier wuchs eine Verantwortung zu, die ihm im Notfall auch den Einsatz des eigenen Lebens abfordern konnte. An der Südspitze von Manhattan, direkt am Hudson River, liegt der Battery Park, eine Oase im Getümmel der Megacity New York. Hier kann man einfach Entspannung finden. Möglich ist aber auch ein kleiner historischer Rundgang zu den zahlreichen Denkmälern des Parks. Wer sich darauf einlässt, wird einem schlichten, etwa 3 Meter hohen Granitblock begegnen, der wenig davon verrät, wie einmalig er eigentlich ist. Für 50 Schiffsfunker aus allen Gegenden der Erde steht er da, stellvertretend für sehr viel mehr, die auf See ihr Leben verloren. Im Jahr 1915, als der Seefunk gerade begonnen hatte, wurde er eingeweiht und damals schrieb die bekannte amerikanische Schriftstellerin Willa Cather dazu einen Artikel für das Sunday Magazine.
Auf diesem Ehrenmal stehen die Namen von 10 Funkern, die inmitten von Sturm und Schrecken auf ihrem Posten blieben und mit ihren Schiffen untergingen. In nahezu jedem Fall wäre nicht eine Seele gerettet worden, hätte es den Einsatz und die Treue dieser Männer nicht gegeben. Das Ehrenmal ist eine der anziehendsten und sympathischsten Gedenkstätten in New York. Und anders als die meisten unserer Denkmäler steht es wunderschön und menschlich. Es ist eine einfache Stele mit einem Kranz aus Meermuscheln und Seegewächs und den Namen der Funker auf der Vorderseite. Die weiße Stele hebt sich vor einer Gruppe dunkelgrüner Zedern ab, mit der roten Steinmauer des Einwanderungsgebäudes dahinter. Auf beiden Seiten des Steins ist eine lange, flache Granitbank und vor der Frontseite befindet sich eine ausladende Granitschale mit einem Trinkbrunnen. Dieses heitere Denkmal übt eine seltsame Anziehung auf die Kinder aus, die in der Nachbarschaft des Parks leben. Sie schlafen nachmittags auf den Steinbänken und den ganzen Morgen über spielen sie darauf und sagen die Namen der Funker und der Schiffe auf, mit denen diese untergingen. Diese Männer starben alle bei Sturm und Schrecken. Aber ihre Namen sind hier vereint und an einem liebenswerten Platz mit fröhlicher Gesellschaft bewahrt.
Bis in die 90er Jahre hat man das Ehrenmal im Battery Park immer wieder aktualisiert und neue Namen hinzufügen müssen. Die beiden letzten ereilte ihr Schicksal im Dezember 1994 auf dem Atlantik. Der letzte Deutsche ist der Funker Paul Conati, der mit dem Containerschiff Elmar Tres unterwegs war. Sein Schiff sank innerhalb einer Stunde, als es in einem Orkan 200 Meilen östlich der Bermudas Maschinenausfall erlitt und dadurch manövrierunfähig wurde.
Elmar Tres, das war 1906, 1981 im Herbst. Da sind wir etwa 36 Stunden später an der Unfallstelle vorbeigekommen. Die Seenotmeldung habe ich noch mitbekommen. Da waren wir auf dem Weg von Europa Richtung Panama-Kanal. Also mir war erstmal gar nicht bewusst, dass das ein deutsches Schiff ist. Das habe ich dann erst gemerkt, dass das Rufzeichen da rauskam. Ne? Was denkt man so? Man hat mehrere SOS gehört. Man merkt immer, wenn es ernst wird. Man merkt es an der Telegrafie. Die Handschrift wird anders. Man merkt, wenn die Füße nass werden. Das merkt man. Ne?
23 Besatzungsmitglieder und mit ihnen auch der Funkoffizier kamen damals im November 1981 ums Leben. Auch das vermag Telegrafie zu vermitteln, Handschriften und in manchen Fällen die Not des Gebers, der mit dem SOS-Signal um Hilfe ruft. Heinrich Busch hat in seinem 25-jährigen Berufsleben, er fuhr bis zum Schluss, bis 1997, viele Handschriften gehört. Auch er unterhält eine Internetseite.
Schon als ich noch zur See fuhr, habe ich in einigen Häfen gesehen, wie alte Funkanlagen entsorgt wurden. Dann kam ein Container, so ein Open Top, also wo man von oben was reinschmeißen konnte. Und so ist es auch passiert. Und dann wurden die Klamotten reingeschmissen, dann wurde eine Plane rübergezogen und der Container weg. Und das hat mir jedes Mal wehgetan. Dann habe ich gedacht, wenn das auf jedem Schiff so passiert, dann weiß in 10 Jahren gar keiner mehr, was hier eigentlich an Geräten da war. Und das war eigentlich die Grundidee dafür.
Diese schöne Webseite haben Sie dann auf der linken Seite.
Hier ist das Menü, ja.
Die linke Seite, genau. Seefunkgeschichte, Seefunkgeschichten, Schiffe in.
Ja, Schiffe in Seenot ist der da drüber, ja.
Wie sind Sie zu dieser Auswahl gekommen?
Angefangen habe ich und dann immer eine Story hinter die andere gehängt.
Und dann stehen auf diesen Balken der Untergang der München, das ist gleich an erster Stelle, ne?
Ja.
Die nimmt sehr viel Raum ein.
Aber diese Zusammenstellung ist auch Zufall.
Ist Zufall.
Rein zufällig, also wie ich die Berichte entweder selbst geschrieben habe oder wie ich sie bekommen habe, sind ja nicht ausschließlich von mir die Berichte.
Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutschen Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Siegel schwellen, Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht, auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzusehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen.
Dieses Auswandererlied wurde im 19. Jahrhundert oft gesungen. Zu seiner Zeit reiste man meistens noch mit dem Segelschiff über den Atlantik, voller banger Hoffnung über die nahe und fernere Zukunft. In den späteren Jahrzehnten wurden die weißen Segel nach und nach durch modernere Dampfschiffe ersetzt. Die Passage europäischer Auswanderer nach Amerika und nach anderen Kontinenten entwickelte sich in den Jahren vor und nach 1900 zu einem äußerst lukrativen Geschäft. Und deutsche Reeder hatten früh dieses Potenzial erkannt. Vor allem der 1857 gegründete Norddeutsche Lloyd in Bremen nutzte für seine Überseepassagen von Anfang an die modernen großen Dampfschiffe.
Die erste Seite beginnt ja mit dem ersten Schiff, was
ja.
Mit der Funkanlage ausgestattet war.
Das erste deutsche Schiff, ja.
Das war
Kaiser Wilhelm der Große.
Was hattet ihr damals für eine Funkanlage?
Da war natürlich eine Marconi-Anlage von Marconi. Man errichtete eine Gegenstelle dazu, das war Borkum. Und Borkum, die arbeiten dann, gaben dann der Reederei die Gelegenheit, über die Funkanlage sich eben 12 bis 18 Stunden eher auf die Ankunft des Schiffes vorzubereiten. Und zwar genau vorzubereiten, als es vorher der Fall war.
Was war das für ein Schiff gewesen?
Da war ein Passagierdampfer vom Norddeutschen Lloyd. Der Norddeutsche Lloyd war also die erste Reederei, die sich auf die drahtlose Telegrafie eingeladen hat. Ich habe es hier geschrieben, die Happa hat zu der Zeit, also in dem Jahr, noch Versuche mit Tauben gemacht. Aber sie sind dann auch schnell auf die Telegrafie umgestiegen.
Anfang des neuen Jahrhunderts expandierte der Norddeutsche Lloyd zur weltweit größten Reederei. Jährlich gingen damals in Bremerhaven 200.000 Menschen an Bord der Passagierdampfer. Oft verband sich damit ein Abschied von der Heimat für immer. Der Ozeanliner Kaiser Wilhelm der Große galt zu seiner Indienststellung 1897 als das größte Schiff der Welt. Mit seinem Doppelschraubensystem errang er noch im gleichen Jahr das begehrte blaue Band für die schnellste Nordatlantiküberquerung. Das auffälligste Merkmal an ihm aber waren die vier eleganten, etwas schräg gestellten Schornsteine, die man später so sehr bei der Titanic bewunderte. 1900, sozusagen nachträglich und dem neuesten Stand der Technik entsprechend, hatte man von der gerade erst gegründeten Marconi's Wireless Telegraph Company eine ihrer Funkanlagen einbauen lassen.
Man sagt hier bei dem Kaiser Wilhelm dem Großen, die waren also froh, wenn sie 80 Meilen hinkriegen. Das ist ja schon mal was, ne? Bei Marconi war die erste, warten Sie mal, Geschichte des Seefunks. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Marconi sendet über den Bristol-Kanal. Am 14. Mai 1897 hat das erste Mal diesen Bristol-Kanal überbrückt. Irgendwo habe ich sicher die Reichweite stehen. Die Morsezeichen hatten 5 Kilometer Wasseroberfläche überquert. 1897. Und 1901 war er schon über Nordatlantik, 4 Jahre später. Damit kam das berühmte S in Neufundland an. Da hat sich also enorm was getan. Verfeinert hat das Ganze Ferdinand Braun durch ein Spulensystem. Bei diesen ersten Knallfunkensendern hing die Antenne gleich in der Funkenstrecke. Oder die Funkenstrecke hing in der Antenne. Eine Seite war Erde und die andere Seite war die Antenne. Und Ferdinand Braun hat einen Schwingkreis dazwischen gesetzt. Das nutzte die Energie effizienter, das heißt, die Reichweite war ein bisschen besser. Und dann wurden dieses System, Knallfunkensender, wurde eigentlich beibehalten bis etwa 1907, 1908. Dann kam Telefunken mit dem Löschfunkensender.
Die ersten Knallfunkensender, der Name lässt es ahnen, verkörperten wahre Höllenmaschinen. Ein wenig vergleichbar mit einem nicht entstörten Staubsauger alter Bauart, dessen Gebrauch in einem Mietshaus jeder Radioapparat von der ersten bis zur vierten Etage durch ein kratzendes Surren vernehmbar machte. Aber zu ihrer Zeit gab es noch keine Radios, deren gestörter Empfang ein missliches Gefühl auslösen konnte. Ganz im Gegenteil, freute man sich über die wundersame Übertragung der Signale, die ein einfacher Empfänger aufnahm. Die Unzulänglichkeiten wurden durch den rasanten technischen Fortschritt schnell behoben. Nur 3 kurze Jahre waren vergangen von der Weltpremiere in der Telegrafie bis zum ersten praktischen Einsatz in einem deutschen Passagierdampfer. In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts besaß die Marconi-Gesellschaft eine internationale Monopolstellung im Seefunk. Alle Bordfunker, man nannte sie Marconi-Funker, gehörten damals dieser Gesellschaft an. Egal unter welcher Flagge das Schiff fuhr. Und auch die Küstenfunkstellen gehörten Marconi. Das änderte sich bald. Die wahren Kämpfe wurden, auch damals schon, nicht im technischen Bereich, sondern im juristischen geführt. Der Streit um Patente lag wegen der vielen neuen Erfindungen in der Luft. Auf der einen Seite die Marconi-Gesellschaft, auf der anderen die Deutsche Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, die bald unter dem Namen Telefunken firmierte. Der Streit dauerte Jahre, aber er führte schließlich zu einer friedlichen Einigung. 1907 wurde auf dem Festland, etwa 40 Kilometer von der Insel Borkum entfernt, die Küstenfunkstelle Norddeichradio in Betrieb genommen. Die Entwicklung des deutschen Seefunks nahm Fahrt auf. Es war nun an der Zeit, die zögernden Räder von den Segnungen der neuen Kommunikationstechnik zu überzeugen.
Ich habe in Hamburg mit großen Rädern zusammengesessen. Und mit sämtlicher Fantasie, die mir zu Gebote stand, die Vorteile geschildert, die der Seefunk hat.
Hans Bredow, der als Vater des deutschen Rundfunks einen großen Namen hat, erinnert sich hier an diese Anfangsjahre. Mit noch nicht ganz 30 Jahren hatte man ihn zum technischen Direktor der Telefunkengesellschaft bestellt. Dieser historische Rückblick entstand zum 50-jährigen Jubiläum der Küstenfunkstelle Norddeichradio, die er 1907 mit aufgebaut hatte.
Und bin nun noch ein Stück weitergegangen und habe von der Notwendigkeit gesprochen, die jeder Reederei die Verpflichtung auferlegen würde, ihn einzuführen. Da unterbrach mich der in Hamburg allgewaltige Adolf Woermann, der große Reeder und Afrika-Pionier, und rief mit Stentors Stimme lachend durch den Saal: Jetzt hören Sie sich mal an, meine Herren, was dieser junge Herr, ich war damals, glaube ich, 28 Jahre alt, was dieser junge Herr aus Berlin für eine glänzende Fantasie hat. Also hinterher hatte ich mit Woermann noch ein kurzes Gespräch dass ich provoziert und sagte, aber Herr Wörmann, überlegen Sie sich doch mal, wie wichtig es ist, wenn Sie mit einem Ihrer Afrika-Dampfer, nachdem Sie Hamburg verlassen haben, ständig in Verbindung sein sind. Da sagte er, ganz im Gegenteil, ich freue mich vom Schiff, wenn ich vom Schiff nichts mehr höre. Man hat ja nur Ärger mit den Leuten. Und was glauben Sie, wozu soll ich dafür Geld ausgeben, dass meine Kapitäne sich morgens beim Frühstück miteinander unterhalten auf See? Nee, junger Mann. So ungefähr war die Geschichte. Aber nachher habe ich erst verstanden, ich habe den Wörmann nicht ganz begriffen. Der Wörmann, das war Wörmanns Art. Er verblüffte die Leute. Und er wollte mich auch einfach auf den Arm nehmen. Und meine Art zu prophezeien, mit einer großen Sicherheit in die Zukunft zu schauen, die gefiel ihm nicht. Das war für ihn eine Anmaßung. Deshalb trat er so auf. Der Beweis dafür ist der, dass einer der Ersten war, der aus seiner Flotte die Funkerei nachher einführte.
Der Einsatz von Funkstationen auf Schiffen entwickelte sich aber insgesamt recht unterschiedlich. Zunächst stattete man die großen Passagierdampfer mit der neuen Technik aus, weil hier der öffentliche Telegrammverkehr einen steigenden Bedarf anmeldete und Gewinn versprach. Bei kleinen Passagierdampfern und in der Frachtschifffahrt ging man zurückhaltender vor. Dennoch, 1912 gab es weltweit schon etwa 1200 Schiffe, in Deutschland etwa 200, die über eine Funkstation verfügten, und allein im Raum der Ostsee, der Nordsee und des Englischen Kanals arbeiteten ungefähr 50 Küstenfunkstellen. Diese aus heutiger Sicht ungeheuer große Zahl von Küstenfunkstellen war den damals noch unsicheren Ausbreitungsmöglichkeiten der drahtlosen Telegrafie geschuldet. Aus dem Jubiläumsjahr von Norddeichradio 1957 stammt auch diese Erinnerung eines alten Funkers über seine Atlantikpassagen.
Ja, da kann ich nur sagen, in der Zeit war es natürlich schwieriger, auch über große Distanzen Telegramme loszuwerden. Aber es gab auch wieder damals schon Tage, wo sie innerhalb einer Viertelstunde Verbindung mit Norddeich hatten und Verbindung mit Montevideo. Selbstverständlich waren das ausgezeichnete atmosphärische Verhältnisse. Normalerweise hörte man Norddeich bis Ausgang des Kanals. Normalerweise hörte man New York erst, wenn man Cap Race passiert hatte. Nicht wahr? So wickelte sich seinerzeit der Hauptverkehr über Cabres und Lands End ab. Wenn nichts zu tun war, haben wir selbstverständlich den Passagieren eingeräumt, die Funkstation zu benutzen, für Schachspiele.
So oder so ähnlich mögen die Notrufe in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 von der Küstenfunkstelle Cape Race auf Neufundland, von der La Provence, der Frankfurt, der Carpathia und 12 weiteren Schiffen auf dem Nordatlantik gehört worden sein. CQD, CQD, DE, DE, MGY. MGY war das Rufzeichen der Titanic.
Die hatten ja früher noch die Rufzeichen mit M für England. Das waren die Marconi-Stationen. Und später sind die dann ja umgenannt worden in die Landeskennungen. Und diese CQD, wie es früher noch gegeben wurde, habe ich synthetisch nachgebaut. Und CQD war ja damals der Notruf nach dem Untergang der Titanic, hat man sich auf SOS geeinigt.
In ihrem Beitrag zum Ehrenmal im Battery Park schildert die Schriftstellerin Willa Caser auch die letzten Stunden der beiden Funker auf der Titanic. Die von ihr erwähnten Zahlen sind allerdings in beiden Fällen gegenüber den heute bekannten um knapp 100 zu hoch angesetzt.
Der berühmteste Name auf dem Denkmal ist der von Jack Phillips, der an seinem Funkapparat blieb, bis jedes Rettungsboot weg war und der Carpathia Hilfestellung gab, wie sie das sinkende Schiff erreicht. Die Opferliste der Titanic hätte sich auf 2350 belaufen, anstelle der 1595 durch seinen Mut und seine Standhaftigkeit. Harold Bright, der Assistenzfunker, befand sich unter dem Teil der Mannschaft, den die Carpathia rettete. Und seine Geschichte über Phillips Ende wurde, als die Carpathia New York erreichte, in der Times gedruckt. Bright hatte in der Kabine neben dem Funkraum geschlafen und war in seinem Nachtanzug gekommen, um Phillips abzulösen. Weder Bright noch Phillips hatten einen Schlag oder eine Erschütterung verspürt, als Kapitän Smith in der Tür des Funkraumes erschien und sagte: »Wir haben einen Eisberg gerammt. Ich habe eine Inspektion veranlasst, um zu sehen, wie sehr wir beschädigt sind. Seien Sie bereit, um einen Notruf zu senden.« Dann verschwand er und ließ die zwei überraschten Funker allein. Nach 10 Minuten kam er zurück, steckte seinen Kopf in den Funkraum und sagte lediglich: »Senden Sie den Notruf.« Phillips begann das CQD zu morsen. Bright empfahl ihm scherzend, den neuen Ruf SOS zu senden. Es könnte die letzte Möglichkeit sein, die er bekommen würde, ihn zu gebrauchen. Phillips lachte und änderte den Ruf. Er bekam Kontakt mit der Frankfurt und teilte dieser mit, dass die Titanic über den Bug sinken würde. Zu dieser Zeit war die Krängung nach vorn spürbar. Dann bekam Phillips die Carpathia, die sagte, sie wird den Kurs ändern. Phillips schickte Bright zum Kapitän, um mitteilen zu lassen, dass die Carpathia auf Hilfskurs wäre. Als Bright zurückkam, hörte er Phillips der Carpathia Anweisungen geben, wo die Titanic zu finden ist. Er empfahl Bright, seine Kleidung zu holen, und Bright realisierte zum ersten Mal, dass er im Nachtanzug umherlief. Er zog sich an, legte einen Mantel um, brachte einen anderen und legte ihn um Phillips Schultern, während der arbeitete. Kapitän Smith kam wieder zur Tür und befahl Phillips, der Carpathia zu senden, dass der Maschinenraum unter Wasser steht und die Dynamos nicht weiterarbeiten können. Phillips hielt den Sendebetrieb noch 10 Minuten aufrecht, nachdem der Kapitän ihn entbunden hatte, um Anfragen der Carpathia beantworten zu können. Bright sah einen Heizer hinter Phillips, der versuchte, seine Schwimmweste von ihm zu bekommen. Er eilte aus der Innenkabine und schlug den Burschen nieder. Das Wasser begann in den Funkraum zu dringen. Die zwei Funker kamen an Deck, gerade als die Titanic unterzugehen begann. Bright sah Phillips nie wieder.
Sicherlich hatte die Titanic-Katastrophe Auswirkungen auf die Entwicklung auch des Funkwesens. Es wurden einheitliche Wachen danach eingeteilt. Man wollte gerne, dass alle Funkoffiziere auf allen Schiffen zur gleichen Zeit Wache gingen, damit sie untereinander erreichbar waren. Es wurden Mindestausrüstungen gefordert und so weiter. Zum Beispiel auch die Verbindlichkeit des SOS wurde eingeführt. Früher sendete man ja das Marconi-Notzeichen CQD. Das CQ kam von dem Morsekürzel an alle. Und da setzte man nur das D dahinter für Distress, also für Not, und machte daraus eine Wortkombination CQD. Das war das Notzeichen, das die Marconi-Gesellschaft verwendete. Man versuchte dann ein etwas markanteres Notsignal zu entwickeln und kam dann auf die Buchstabenkombination SOS, die aber zusammengegeben wird. Nicht jeder Buchstabe für sich, sondern als ein Buchstabe. Also dit, 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 da, 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 dit, dit, dit. Also wie ein Zeichen. S, O, S, drei kurz für das S, drei lang für das O und dann wiederum drei kurz für das S.
Es war ja auch Vorschrift seit 1906 und die Engländer haben, glaube ich, 1910 zugestimmt. Und Titanic war 1912. Und die erste dokumentierte Benutzung von SOS war 1909 mit einem italienischen Schiff, der ist auf irgendeiner Azoreninsel gestrandet. Die Engländer hatten ein anderes Zeichen, ihr CQD natürlich. Die Amerikaner hatten wieder ein Zeichen. Und 1906 gab es dann die erste richtige Funkverwaltungskonferenz. Da hat man sich auf das SOS geeinigt.
Als besonders tragisch am Titanic-Seenotfall erwies sich der Umstand, dass sich in den Unglücksstunden ein kleiner Passagierdampfer nur etwa 15 Seemeilen von dem sinkenden Schiff entfernt befand. Noch kurze Zeit vor der Kollision hatte der Funker den Luxusriesen vor einem Eisfeld gewarnt und darüber informiert, dass die Kalifornien deshalb beidrehen würde. Dann ging er zu Bett und erfuhr vom Schicksal der Titanic und ihren Menschen erst am nächsten Morgen. Eine solche tödliche Panne durfte nicht mehr passieren. Die internationalen Vereinbarungen schrieben den Funkern nun einheitlich vor, wann und wie lange sie die Notfrequenz abzuhören hatten. Eine dauernde Funkwache über 24 Stunden war, aus Personalgründen, vorerst nur den großen Passagierschiffen möglich. Aber auch hier half die Technik, indem sie bald Autoalarmgeräte entwickelte, die einen Notruf selbstständig empfangen und dem Funker und der Besatzung signalisieren konnte.